Bruder Heller sprach am 17. Oktober 1959 in Bühlenhausen über das Thema Was sind wir vor der Welt? Nach 2. Korinther 6, 8 bis 10.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich heute Abend eine Botschaft sagen, die für unser Leben lösend, reinigend, stärkend, ermahnend, ermunternd ist, wie wenige andere. Nämlich die Botschaft, dass wir, solange wir hier unten auf Erden sind, in dieser Welt der Sünde, des Todes, der Angst, der Unvollkommenheit und in diesem Leibe des Todes und der Sünde und der Unvollkommenheit sind wir zwei Dinge zugleich. Wir sind immer in uns und in den Augen vieler anderer armselige, unvollkommene, törichte, irrende, schwärmerische, irregeleitete, gefährliche, ketzerische Menschen, die am besten rausgeschmissen gehören aus der Welt. Und gleichzeitig sind wir in den Augen Gottes, nach dem Zeugnis der Schrift, bestätigt durch den Heiligen Geist, als Glieder Christi, als die, die mit dem Heiland eins geworden sind, unserem Haupt, das herrlichste, größte und wunderbarste, was es überhaupt in der Welt gibt. Wir sind beides zugleich. Und wenn wir das festhalten, dann werden wir auf der einen Seite nicht hochmütig und stolz, oh, ich bin verkehrt und ich komme in den Himmel, und die anderen, die sind so schlecht und die kommen in die Hölle und so weiter. Vor diesem widerlichen pharisäischen Hochmut werden wir bewahrt, wenn wir merken, mein Herz bleibt böse. Mein alter Mensch kann nur sündigen. Aber wenn wir dann das andere schauen, ich fange mal gleich hinten an, mein neuer Mensch kann nicht sündigen. Der in mir wohnende Christus kann nicht sündigen. Und in den Augen Gottes sind wir nichts in uns, Narren vor der Welt, hochgeehrt und begnadet. Wie sehr, werde ich euch gleich vorlesen. Das bewahrt uns vor Depression, vor Schwermut, vor Selbstmordgedanken. Die Herrlichkeitsseite, die Niedrigkeitsseite bewahrt uns vor Schwärmerei und vor Hochmut. Und die Herrlichkeitsseite bewahrt uns vor Depression, das heißt Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, dass wir sagen, hat ja alles keinen Zweck. Die Frommen, das ist ein Sauhaufe und die sind nicht besser als irgendein Fußballclub oder ein Kegelverein. Sind sie nicht? Sind sie nicht? Fußballclub herrscht mehr Ordnung. Wenn es da heißt, da ist ein Spiel, da sind sie aber alle da, wenn sie Frau verlassen. Sind sie da. Und wenn es heiß ist, sind sie auch da. Wenn es regnet und hagelt, sind sie auch da. Die Fußballspieler. Unter den Götzen, denn der Fußball ist ein Götze. Und Fußball-Toto ist Götzendienst und Zauberei. Vor einigen Jahren sagte einer, ich spiele jetzt Fußball-Toto und wenn ich eine halbe Million gewinne, die gebe ich dem Bruder Heller für seinen Dienst, dass er weiterarbeiten kann. Da sage ich, und wenn du eine halbe Million gewinnst, nehme ich nicht einen Pfennig von dem Geld. Da liegt ein Fluch drauf. Ich bin da kein Fußball-Toto. Wesel der für mich. Mir lieber. Meine Lieben, wir brauchen die beiden Seiten der Schrift und ich lese euch jetzt ein Gotteswort. Das sind nur 2,5 Verse. Nein, es sind nur, doch, es sind 2,5 Verse. Die zeigen uns 7 Dinge, die wir in uns sind, und in den Augen der Welt von unserer Armseligkeit und Niedrigkeit, von unserem Jammer, von unserer Unvollkommenheit, von unserem Versagen, von unserem Elend, solange wir in diesem Fleischesleib sind. Und gleichzeitig werden 7 Dinge gezeigt, was wir vor Gott sind, in seinem Plan, in seinen Gedanken, in seinen Augen, was wir einmal in der Ewigkeit sein werden. Ja, was sind wir denn jetzt? Sind wir die Elendesten und Niedrigsten oder sind wir die höchsten Herrlichsten? Was sind wir denn? Jawohl, beides. Und das müssen wir verstehen. Und jetzt lese ich, jetzt gut acht, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, lese ich wörtlich, was da steht. Von Vers 8b, Vers 9 und Vers 10. Das sind 2,5 Verse. Da sind 14 Sachen genannt. Immer etwas Armseliges in der Welt, Augen, in unseren Augen, und etwas ganz Herrliches in Gottes Augen. Und dann das Zweite, erst die Armseligkeit und dann die Erhöhung und Würde. Und da werdet ihr vieles in eurem Leben verstehen, dann werdet ihr weder hochmütig werden und stolz, denn das ist eine große Sünde. Man nennt das mit einem Fremdwort die Hybris, die Überheblichkeit. Wir werden aber auch nicht verzweifelt werden und niedergeschlagen, sondern im Glauben festhalten und sagen, Heiland, wenn ich auch ein Dreck bin, du hast mich doch lieb und du hast mich in deine Hand genommen und du machst aus mir etwas ganz Herrliches. Und wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich versinken in Dreck und Elend und Verzweiflung, in Selbstmord und Irrenhaus und Hölle. Da ging ich unter, ohne dich. Wir brauchen die beiden Seiten. Und jede Schwärmerei und jede Irrlehre und jede Entgleisung besteht darin, dass man eine Seite weglässt. Dass man nur sagt, was wir für arme Sünder sind und dass wir uns anstrengen müssen und dass sich ja keiner einbilden soll, er käme den Himmel. Das ist lauter Hochmut. Oder die anderen sagen, ah, wir sind ja errettet. Und uns kann nichts passieren, und wir sind die Allerhöchsten, wir haben die allerhöchste Erkenntnis, dass die anderen leiden. Eines für sich ist ihre Lehre und Absturz. Aber beide zusammen, in der gottgewollten, man nennt das eine Synthese, eine Zusammensetzung, eine Zusammenfügung, eine Zusammengehörigkeit, dass wir in uns nichts und in ihm alles sind und haben. Wenn wir das gefasst haben, werden wir weder auf der einen Seite abstürzen von dem Höhenweg des Glaubens, der ein schmaler Pfad ist, in die Seite der Verzweiflung, der Depression und der Selbstmordgedanken. Wir werden aber auch nicht in den anderen Abgrund stürzen, dass wir sagen, oh, wir haben uns stolz und aufgeblasen und überheblich werden. Das ist mindestens genauso schlimm wie das erste, wenn nicht schlimmer. Ich lese jetzt mal die 2,5 Verse. Da werdet ihr merken, dass das genauso ist, wie ich es gesagt habe. 2,5 Verse. 2. Korinther 6, Vers 8b. B heißt die zweite Hälfte des 8. Verses. Vers 9, Vers 10. Unbekannte sind wir. Ihr seht, was wir sind. Unbekannte und Wohlbekannte. Sterbende. Und siehe, wir leben. Wir leben das Leben Gottes. Kommt das bitte? Gezüchtigte. Ich werde sagen, was das bedeutet nachher. Was die Züchtigung damals war. Heute gibt es sie ja nicht mehr. Züchtigung. Der Schule nicht mehr. Für die Verbrecher nicht mehr, gibt keine Züchtigung mehr. Woher hat das gegeben? Ich will euch erklären, was das war. Gezüchtigte und nicht getötet, denn dabei wurden viele getötet, kamen viele um. Aber unser Leben, das wir aus Gott haben, das kann man nicht umbringen. Unser Glauben, den wir haben, den kann man nicht töten. Und wenn einer in die Sünde fällt, steht er wieder auf und tut Buße und schämt sich. Aber man kann den Glauben nicht töten. der Christus in uns kann nicht sterben. Ich lese weiter. Traurige, aber alle Zeit und freuend. Das ist natürlich Blödsinn, nach unserem Denken. Ein Mensch kann doch nicht traurig sein, man kann alle Zeit freuen. Man kann doch entweder nur das eine oder nur das andere. Nein, wir können beides und haben auch beides. Wir sind alle Zeit traurig über uns. Und freuen uns alle Zeit über die Größe und Herrlichkeit Jesu Christi und seine Zielerreichung mit uns und mit allen. Aber ich will das nachher erklären. Ich lese jetzt weiter. Jetzt kommt das Fünfte. Als Arme, nein, das ist das Sechste, die aber viel reich machen. Ein Armer, der selber nichts hat, kann der einen anderen reich machen. Jawohl, jawohl, werden es daher sehen. Und dann kommt das Siebte und Letzte. Als die gar nichts besitzen und das All gewinnen und vollenden. So heißt nach dem Urteil. Wir haben gar nichts. Wir sind zuletzt stehen wir da als die Allerärmsten und Bankrottesten und werden das alles, die ganze Schöpfung gewinnen und vollenden. Wenn wir das, was ich euch heute Abend sage, meine Brüder und Schwestern, und ihr Lieben, die ihr noch nicht errettet seid, sind noch einige hier, wenn ihr das fasst, dann gibt es für euch einen Anstoß, nicht nur das Heil zu ergreifen, dem Heiland euer Leben zu geben mit ganzer Hingabe, sondern auch hineinzuwachsen und die Spannungen zu überwinden, in denen unsere Seele hin und her geworfen wird. Der Teufel sagt, das ist ein ganz armer Kram. Was hast du denn von deiner Frömmigkeit? Was hast du denn davon? Guck, die anderen, die haben schön, die können tanzen gehen und können flottes Leben führen. Und du, was hast denn du von deinem Leben? Gar nichts. Gar nicht. Das sagt der Teufel. Der Lügner von Anfang an. Der Früher. Ihr Lieben, ich will nun versuchen, in diese Spannung, in diese unerhörte Spannung, die wir brauchen, ohne die wir nicht vollendet werden, euch hineinzuführen, damit ihr auf der einen Seite durch den Heiligen Geist sagt, jawohl, so ist es auch. Jawohl, was es, was mich betrifft, ich bin eine Niete und eine Null und mit mir ist es faul und all meinen Mühen und all mein Anstrengen und all mein Dienen, ja, was kommt dabei heraus mit dir? Kommt gar nichts heraus. Hast du eine Ahnung, was herauskommt? Wenn du wüsstest, was es bedeutet, wenn du niederkniest in deiner Stube und dein Herz ist ganz schwer und du fängst an zu loben und zu danken, und Opfer des Lobes zu bringen. Wenn du wüsstest, wie dadurch die Himmelswelten beeinflusst werden, wie dadurch das Herz Gottes und der Engelfürsten bewegt werden, wenn du das wüsstest, wie ein Adel von dir ausströmt, wenn du lobst und dankst alle Zeit für alles, auch für das Leid, auch für Enttäuschungen, auch für die Not, auch für den Jammer deines Lebens, wenn du das wüsstest, welch eine Hoheit in deiner Niedrigkeit durch Loben und Danken geboren wird. Brüder, wenn ihr das wüsstet, ihr werdet staunen. Aber ich will nun diese sieben Spannungen, diese sieben unerhörten Spannbogen zeigen, in den Punkte, den wir benennen können, mathematisch mit Null, und dem anderen, den wir benennen müssen, unendlich. Dein Leben bewegt sich zwischen dem Null, du bist eine totale Null, ich auch, in mir. Und das andere ist unendlich, wir sind in Christo und haben in Christo alles. Und in dieser Spannung bewegt sich unser Leben. Und einmal, da haben wir den Eindruck, wir kommen dem Nullpunkt nahe. Und ein andermal, da tun sich uns die Schätze auf, dass unser Herz frohlockt und anbetet in heiliger Freude, in Licht enden wollen, verdankt. Wir haben beides schon erlebt. Und wir brauchen ein auch beides. Was ist denn, hier sind ja viele Landwirte, was ist denn Lichter, der Sonnenschein oder der Regen? Wollt ihr nur Sonnenschein? Wollt ihr nur Regen? Nein. Auf euren Äckern oder in eurem Herzen? Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? So, das war die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptteil. Das ist ein richtiger Schulmeister. Ich komme an meinen ersten Punkt und der lautet: Wir sind Unbekannte. Oder der erste lautet: Wir sind Verführer. Verführer, ja. Und zwar, jawohl, wir sind Verführer und sind doch wahrhaftig. Meine Lieben, das Wort, das hier steht für Verführer, das heißt im Griechischen Planoi, das kommt von dem verwandten Wort Planeten, das sind Irrsterne. Irrsterne, kann man das hier übersetzen. Wir sind Irrsterne. Wir sind Menschen, die die Leute etwas weiß machen, die Dinge behaupten, die seither kein Mensch glaubte. Wir sind Irrsterne. Ich habe verschieden mal evangelisiert in großen, reichen Dörfern meiner Heimat, in Rheinhessen, in großen Weinbauern. Und da war kein einziger Gläubiger im Dorf, große, wohlhabende Dörfer. Da waren Leute, die haben in ihrer Wohnung zwei Klaviere gehabt und kein Mensch konnte Klavier spielen. Ja? Zwei Klaviere, kein Mensch kann spielen. So hochmütige Bauern sind das. Und da waren keine Gläubigen. Und da haben wir evangelisiert, ein Freund und ich, der Freund ist schon längst gestorben. Und wenn da die Ersten zum Glauben kamen, nach 3, 4, 5 Tagen, und haben Zeugnis abgelegt, das hat das ganze Dorf erschüttert. Das heißt, das sind Schwärmer, das sind Fantasten. Und die Strampler hat man uns genannt. Und die, ja, sag ich, Spottname, ich weiß, was ich das bedeuten soll, die Strampler. In diesem Alter, die Strampler, alle möglichen Spottnamen. Und die hatten einen Hass und eine Wut. Sagten, das ist eine Irrlehre, der Mensch, der muss demütig und bescheiden sein und muss treu in die Kirche gehen und seine Kirchensteuer bezahlen und anständiger Mensch sein. Und wenn er dann harrt, ist er ans Ende und dann kommt er vielleicht in den Himmel. Das ist richtig. Und alles andere ist Hochmut und Wahnsinn. Das sind Irrsterne, die machen die Leute verrückt und so weiter. Oh, das gab was. So eine Erweckung. Da sind wir geworfen worden mit Steinen und mit Schneeballen. Und dann haben sie unterwegs haben die Drähte gespannt, wo es dunkel war, und haben die Schlüssellöcher verschmiert, wenn sie in unsere Quartiere wollten und so weiter. Ja, das muss man erlebt haben, meine Freunde. Ihr Stern, aber, sagt die Schrift, oder Verführer, aber Wahrhaftige oder Wesenhafte. Wesenhafte sind wir. Das heißt, alles in der Welt, das alles sinnlos. Das ist alles sinnlos. Aber unser Leben ist sinnvoll, denn wir haben ein Ziel. Und das Ziel heißt Jesus Christus. Und wir haben einen Weg. Und der Weg, der heißt Jesus Christus. Und wir haben ein Fundament, denn wir stehen. Und das Fundament heißt Jesus Christus. Ja, dann haben wir ein Opfer, das für uns stark. Und das heißt, und wir haben einen hohen Priester, der für uns betet. Und der heißt, wir haben einen, der wiederkommt, unseren Leib der Niedrigkeit erklärt, dass er gleichförmig sei seinem Leib der Herrlichkeit, dass wir ihm gleich sein werden. Und er heißt, also wäre ja Jesus Christus alles. Jesus Christus alles und in allen, es steht auch geschrieben. Meine Freunde, wir sind die Wesenhaften. Was wir haben, das ist wesenhaftes Leben. Und mit der Zeit, nach Jahren, dann haben dann die anderen Leute gesagt, ihr Frommen, ihr habt doch das Richtige. Ihr seid doch die einzig glücklichen Menschen. Und wenn einer am Sterben war und konnte nicht sterben, da haben sie die Frommen gerufen. Wir haben dann mit ihnen geredet und gebetet und haben ihnen die Hände aufgelegt und haben sie gesegnet, dass sie in Frieden sterben konnten. Das habe ich erlebt seit 44 Jahren, meine Freunde. Ist das jetzt was? So sind wir Verführer in den Augen der Welt. Und denken auch selbst über uns manchmal, du bist doch ein armer Tropf. All deine Frömmigkeit, die ist doch in Wirklichkeit so faul, so brüchig, so unecht. Du bildest dir was ein und bist doch ein armer Tropf. Ihr Brüder, ist das wahr? Denken wir auch so. Ihr Brüder, ja, waren wir es doch. Wir denken nicht immer so. Wir denken oft, oh Gott, was hast du mich so reich, unendlich reich, wie soll ich dir danken? Ich kann es nicht fassen, dein Sohn, dein Erbe zu sein. dann sind wir entzückt und beglückt. Und dann sind wir mal wieder deprimiert. Und wenn wir auf uns gucken, dann sehen wir einen Abgrund voller Sünden. Wenn auf ihn schauen, dann sehen wir die größten und schönsten und unaussprechbaren Dinge von Glanz und Würde und Herrlichkeit. So sind wir Verführer und doch wahrhaftige, oder wie ich sagte, wesenhafte. Das ist die erste Spannung. Du bist in dir ein Planet, ein Zigeuner, ein Umherschweifender. Ich habe manchmal gefragt, wenn ich gefragt wurde nach meinem Beruf, sage ich, ich bin ein Vagabund Gottes. Von allen Mutter her, Sie sind doch kein Vagabund, sage ich doch. Vagabundare, das heißt Umherschweifen. Und ein Vagabund ist einer, der umherschweift. Ja. Morgen früh fahre ich nach Bremen, weit von hier. Ja. Und von Bremen, da fahre ich nach Bern. Ja. Ja. Und dazwischen bin ich in Speyer, also bei den Kaisergräbern, und halte da im Rathaus eine Versammlung. Jeden Tag war anders. Ein Vagabund Gottes, was wunderbar. Da wird man jung davon. Immer jünger. Noch jünger wie ihr. Meine Lieben, das ist die erste Spannung. Zum Verführer und doch ein Wesenhafter. Verführt sind die anderen ohne Christus. Sie sind verführt. Sie sind vom Teufel verführt. Auf den falschen Weg, auf den breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Aber wir sind auf dem schmalen Weg. Und der schmale Weg, der heißt Christus. Jesus Christus. Der ist alles. Der ist Fundament und Weg und Ziel und Kraft und Freude und Friede. Er ist unser Friede. Er ist unsere Kraft. Der ist uns alles. Wer ihn hat, hat alles. Und wer ihn nicht hat, hat nichts. Und das hat die anderen, die verführt, nicht haben. Und wir sind, wie wir nachher sehen werden, die, nicht nur die, die reich sind, sondern die einmal das ganze Weltall reich machen. Aber das kommt am Ende. Ich will euch nicht das Beste vorwegnehmen. Den Nachtisch muss man hinterher essen, nicht wahr? Und nicht die kleinen Kinder zuerst. Ja. Ich komme zu meiner zweiten Spannung, die lautet, als Unbekannte und Anerkannte oder Hochgeschätzte. Der Herr Jesus und der Apostel Paulus, um mal zwei Menschen zu nennen, waren in ihrer Zeit Unbekannte. Und die Weltgeschichte, die sagt zum Teil, ob Jesus gelebt hat, ist sehr zweifelhaft. Das ist nur jedenfalls eine Einbildung von so ein paar fanatischen Juden gewesen. Von so ein paar Fantasten und Schwärmern. Sehr zweifelhaft, ob der überhaupt gelebt hat. Und Paulus ist auch so eine legendäre Gestalt. Kann man nicht wissen. Das waren nicht nur Feinde des Christentums, das waren Leute, die hohe Titel haben von wegen Christentum. Die sagen das. Unbekannte. Und so sind auch wir Unbekannte. Wir sind in dieser Welt. Ist jemand von euch im Bundestag? Jemand? Nicht? Oder ist der Bürgermeister hier? Ist der hier? Auch nicht. Oh, was seid ihr für arme Menschen. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid ja gar nicht. Und deshalb, weil wir nicht sind, hat Gott uns erwählt. Wenn was nicht ist, was hat Gott erwählt. Ich will nicht sagen, dass es nicht im Bundestag Gläubige gibt. Im Bundestag gibt es Gläubige. Wir wurden neulich Karten angeboten, in Bonn an Bundestagssitzungen teilzunehmen, weil da einige gläubig sind, wirklich gläubige Männer. Wirklich gläubige Männer sind auch da. Gott hat seine Gemeinde überall, in Armen und Reichen, in Hohen und Niederen, überall. Es sind aber wenige Hohe, es sind wenige Reiche, wenige Mächtige, die meisten sind arme Schlucker. Ja. Ja. Willen, gell? Ja, wir sind Unbekannte und wollen Unbekannte bleiben. Und wollen nicht sagen, so, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns zusammenschließen zu einer Ökumene und müssen dann ein Stimmer abgeben im Weltrat und müssen uns durch unsere Macht und unsere große Licht in der Zeit durchsetzen, dass wir auch was zu sagen haben und so weiter. Da machen wir nicht mit. Das ist die sogenannte ökumenische Bewegung. Die meinen, wir müssen rein überall und müssen zusammenschließen, auch wenn die anderen nicht so genau alles glauben. Das ist leider nicht schlimm. Auch wenn die anderen zum Beispiel die orthodoxe Kirche in Russland den vollkommenen Kommunismus erheben. Die kommen auch, die machen 40% der Ökumene aus. Und wir Christen, wir müssen mitmachen. Und nicht wahr, wir bleiben Hinniten Unbekannte. Wir bleiben bewusst klein und arm und ohnmächtig. Und setzen uns nicht durch. Das ist wichtig, meine Brüder. In einem Augenblick, wenn man zum Glauben kommt, da muss man alle Bande brechen. Mein Vater war in einer Loge. Wisst ihr, was das ist? Eine Loge. Wisst ihr, was das ist? Da war mein Vater drin. In der Othello-Loge. Die ist eine der größten Logen. Und als er zum Glauben kam, war ein Mann von über 50 Jahren. Ist er ausgetreten, hat ein Zeugnis abgelesen, wurde gehasst von denen. Das ist nämlich Zauberei und Teufelsdienst. Die Logen. Die beherrschen die Welt. Die Weißen haben keine Ahnung, was das ist. Ich will euch auch gar nicht sagen. Gar nicht nötig. Wir sind die Unbekannten, wie Jesus ein Unbekannter war und wie Paulus ein Unbekannter war. Und doch sind wir die Anerkannten. Das Wort heißt eigentlich nach dem Urtext hinterdrein merken. Hinterdrein merkt man, deren war die Welt nicht wert. Diese Heiligen, diese Frommen, diese Gehassten, die waren in Wirklichkeit die Repräsentanten und Darsteller Gottes. Ihrer war die Welt nicht wert. Ich will euch nur mal ein Wort vorlesen aus Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans solche, die sagen, sie seien Juden, sind es nicht. Ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die Machthaber dieser Welt, die Machthaber dieser Welt werden einmal zu unseren Füßen niederfallen und werden Sachen sagen, dich hat Gott geliebt. Dich hat Gott geliebt. Hilf mir, dass ich auch etwas von der Liebe Gottes erfahre. Das werden wir einmal in den Totenreichen erleben, wenn wir vollendet sind und sie untergehen. Es gibt noch mehr Stellen. Wir werden einmal hoch erkannt werden. Und die Welt wird sagen, das sind die eigentlichen Großen. Und nicht der Hitler und der Mussolini und der Stalin und der Khrushchev. Das sind nicht die Großen. Das sind kleine, armselige Marionetten. Die wirklich Großen sind die, die durch den Glauben die Sünde und die Ereignis Ich besiegt haben, die Gott Lob und Dank darbrachten, mit dem breiten Strom der Mode und des Lebensgenusses und der Eitelkeit und der Sünde nicht mitgeschwommen sind, sondern haben um Jesu Willen in jeder Beziehung, in ihrem Denken und Dichten und Trachten und Reden und Kleiden und Essen und Trinken, in allem haben sie einfach und schlicht und in der Gegenwart Gottes gelebt. Das sind die Wahren. Die Zurückgezogenen, die Stillen im Lande, das sind die Wahren. Das heißt, die hinterher anerkannten, die hinterher bemerkten. Wir sind beides, wir sind hier auf Erden Unbekannte, Nullen und Nichts, die kein Mensch kennt. Aber wir werden einmal sein, die, vor denen sich die Welt niederstürzt und in denen Jesus bewundert wird. Wenn er wiederkommen wird, dann wird der Herr in allen seinen Heiligen bewundert werden. Und zu den Heiligen gehören sie auch. Wenn er mit seinen Heiligen wiederkommt, dann werden alle sagen, oh, wie wunderbar, in uns wird Christus bewundert. Das schreibt Paulus. Denkt einmal an. Jetzt gilt es noch, arm und klein und geschmäht und missverstanden und unbekannt zu sein. Aber hinterher wird einmal die Welt merken, dass wir der Heilsträger Gottes sind. Wir, die wir jetzt sterben und schweigen und unten durchgehen. Und wir brauchen diese beiden Dinge jetzt in die Welt. Wer nicht mit ihm leidet, wird auch nicht mit ihm verherrlicht werden. Wer nicht mit ihm den Sterbensweg geht, wird auch nicht mit ihm herrschen. Und wir brauchen die beiden Seiten, Sterbensweg, Elendsweg, Geringe und der Kampf und Not und Mühsal und Angst und Krankheit und Anfechtungen und Schwachheit und Torheit und Irrtum, jawohl, wir irren alle mannigfaltig. Und es ist keiner vollkommen.
Nicht einer. Nicht einer. Ist das einer vollkommen von euch? Da muss ich mal angucken. Hat noch keinen gesehen. Ja. Von einem allerdings habe ich den Eindruck, der ist von der Vollkommenheit weit entfernt. Obwohl er nach außen hin wunder wie brav scheint. Das bin ich. Ne?
Aber im Kolosserbrief stehen wir schon vollkommen.
In ihm,
aber nicht in ihm.
Ja, ja. Ja, unser lieber Hausvater sagt, im Kolosserbrief steht, ihr seid vollkommen. In ihm, in Christus, da sind wir nämlich vollkommen. Aber in uns sind wir, solange wir dieses Fleisch und Blut an uns tragen, sind wir unvollkommen. Deshalb soll man von uns gar nicht erwarten, dass wir vollkommen sind. Wenn Bruder Geier manches Mal so Vorwürfe bekam von Leuten, sagt er, schwitzt nur ruhig weiter. So schlecht wie ich bin, kannst du mich gar nicht machen. Mit aller Ruhe. Ja. Schwitzt nur ruhig weiter. Schütt nur dein Herz aus, was du gegen mich hast. Und dann hat er nicht einen anderen reden lassen, hat gar nichts gesprochen. Dann sagt er, für all dein Geschwätz, da gebe ich für einen ganzen Eisenbahnwagen voll noch keine 50 aus. Wir wissen, dass wir in uns schwach und unvollkommen sind, aber wir wissen auch, dass Jesus in uns wohnt und dass wir sein Eigen sind und dass wir in ihm geborgen sind und dass wir mit ihm ein unaussprechlich hohes Los und Erbe haben werden. Das wissen wir auch. Aber damit uns das nicht hochmütig macht, was wir sein werden, werden wir jetzt in der Demut gehalten, in der Niedrigkeit, in der Schwachheit, in der Angst, in der Not, machen Torheiten, putzen mal hin und so weiter und kommen wieder und sagen, ach Herr, was ist das doch eine arme Sache mit mir. Ach, dass du mich erwähnt hast, du hast einen Fehler gemacht. Ich bin dir doch gar nicht. So habe ich lange gebetet. So bete ich nicht mehr, weil ich diese Seite, die unser lieber Vater Rösch sagte, immer leuchtender in meinem Herzen hat. Jetzt kommt die dritte Spannung. Die dritte Spannung heißt, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Das Wort Sterbende, das heißt, als die, die absterben oder als die, die zur Hinrichtung geführt werden. Also wenn einer zur Hinrichtung geführt wird. Fertig machen. Morgens um 4 Uhr, in einer halben Stunde werden sie erschossen oder erhängt oder kommen in die Gift, in die Gaskammer oder werden geköpft oder irgendwie. Ja. So, das haben Millionen von Menschen erlebt. Gläubige, Verbrecher, Gottlose und Fromme haben das erlebt. Und so werden wir geachtet, als solche, die zur Hinrichtung geführt werden. Das bedeutet das Wort Sterbende, zur Hinrichtung geführt werden. Und siehe, wir leben. Das Wort Leben, das hier steht. Das kommt von Zoe, das ist Gottes Leben. Wir tragen das Leben Gottes in uns und das kann man nicht töten. Man kann uns töten, sein Leib, den kann man töten. Aber das Leben in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die kann man nicht töten. Ich habe einmal euch erzählt, eine Sache, eine wahre Begebenheit, die habe ich euch aber nur halb erzählt. Das heißt, ich habe den wichtigsten Punkt vergessen. Inzwischen habe ich dieselbe Begebenheit von vielen gehört und die haben mir gesagt, Bruder Heller, du hast den wichtigsten Punkt vergessen. Das ist richtig, das habe ich ganz vergessen. Und deshalb will ich diese Geschichte noch einmal erzählen. Vor Jahren, als in Russland die Gläubigen noch viel stärker verfolgt werden als im Augenblick hat es ein bisschen nachgelassen, hat verschiedene Ursachen. Da kamen die Funktionäre zusammen, die für die Weltanschauung verantwortlich waren, von ganz Russland, große Versammlung. Und da hat einer ein Referat gehalten, der Vorsitzende, und hat gesagt, wir können mit den Frommen machen, was wir wollen. Wir kommen gegen sie nicht an. Wenn wir ihre Kirchen schließen, dann gehen sie in Kapellen oder in Scheunen oder in Wohnzimmer. Da bauen sich solche Räume wie der hier etwa, Säle. Und wenn wir sie daraus vertreiben und das verbieten, und da gehen sie in Wälder, in Höhlen und in einsame Städten, wo sie versteckt ihre Anbetung haben mit ihrem Jesus. Und wenn wir das verbieten und sie töten und umbringen, dann sind sie ja bei dem, zu dem sie wollen, bei ihrem Jesus. Wir können also nichts machen mit ihnen. Soweit habe ich es euch erzählt. Könnt ihr euch entsinnen? Ja. Die Geschichte hat aber das Letzte, habe ich vergessen. Und, jetzt hört, wir verlieren unsere besten Arbeiter. Wir verlieren unsere besten Arbeiter. In meinem Bataillon, im Ersten Weltkrieg, war ein gottloser Major, Feind vom Christentum, Spötter über alles Göttliche. Er war ein Säufer und ein Zigarettenraucher. Und er hat eine Bataillonsstab und für die Offiziere des Bataillons hat er eine Kantine eingerichtet und hat gesagt, ich brauche jetzt einen, der den Sekt und den Wein und die Zigarren und die Zigaretten verwaltet, der immer einkauft und die dann verwaltet und dann ausgibt in genaue Abrechnung. Da brauche ich einen. Aber die Kerle sind ja lauter Spitzbuben. Die rauchen sie selber und sagen dann, unterwegs sind die 12 Flaschen Sekt hingefallen, es sind nur noch 5 übrig, ja, da sind sie kaputt, die haben sie aufgezogen in Wirklichkeit, die sind also lauter Spitzbuben. Ich brauche einen Frommen. Habt ihr einen Frommen? Hat jemand in seiner Kompanie, meine Herren, einen Frommen? Einen richtigen Frommen? Ja, sagt einer, ich habe einen. Gut, der bekommt das. Der stiehlt nicht und er lügt nicht und er säuft nicht und er raucht nicht und der ist ehrlich. Ich will einen Frommen haben. Und da wurde ein Frommer bestellt, ein gläubiger Mann, der wurde bestellt, der musste die Zigaretten und Zigarren und den Sekt und den Cognac und den Wein und so weiter verwalten. Interessant. Das, was er ablehnt, die Frömmigkeit, von der erkennt er an, dass die dahin gehören, dass die wahr, ehrlich sind, dass die so sind, wie er eigentlich sein sollte. Das ist eine wahre Begebenheit. Ich kenne auch ähnliche Begebenheiten aus Krieg und Gefangenschaft. Meine Freunde, wir sind Sterbende und tragen das Leben Gottes in uns. Wir sind nicht mehr der Lüge verfallen, wir sind nicht mehr der Fleischeslust verfallen, wir sind nicht mehr dem Betrug, dem Hass, dem Neid verfallen, obwohl diese Dinge uns immer wieder angreifen und in unser Leben hinein wollen und das, was unten ist, was im Tode gehalten wird, immer wieder lebendig machen wollen. Wer das leugnet, der kennt sich selbst noch nicht und betrübt sich. Aber wir können durch den Glauben diese Dinge im Tode halten. Und wenn mich böse Lust anficht, Gott sei gelobt, dann muss ich nicht. Ich spreche zur Lust, zum Stolz, zum Geiz. Dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Und da hat der Feind keine Macht mehr, wenn ich ihm das Kreuz und den Sieg von Golgatha entgegenhalte. Wir sind beides. Wir sind sterbende Menschen, die zur Hinrichtung geführt werden. Und sind Menschen, die das Leben Gottes, nicht natürliches Leben. Natürliches Leben heißt Bios. Das ist Biologie, so wie die Pflanzen und Tiere, die haben natürliches Leben. Wir haben höheres Leben, wir tragen das Leben Gottes in uns. Das ist unerhört. Was das bedeutet, kann ich mit zwei Worten nicht sagen, das ist zu groß. Viertens, wir sind Gezüchtigte, das heißt Menschen, die wie Verbrecher gezüchtigt werden. Früher hat man ja die Verbrecher gezüchtigt, geschlagen. Paulus wurde öfter geschlagen. Wie viele Streiche hat er bekommen? Wie viele Streiche durften in Israel nur gegeben werden? 39 ist falsch. 40 weniger 1 dürfen gegeben werden. Wir werden sagen, das ist doch Sophisterei. Nein, das hat eine tiefe Bedeutung. Ich will sie aber nicht erklären, es führt zu weit, ich komme sonst nicht durch. 40 weniger 1 Streiche. Weniger 1. 40 waren erlaubt, aber damit einer ja nicht dann in seinem Zorn weiterpeitschen, einen totschlägt, was oft vorkommt, wurde immer einer abgezogen. Also 40 weniger 1. Diese Züchtigung gibt es heute nicht mehr. In der Bibel steht Wundstriemen. Also wenn man geschlagen wird, und es gibt Striemen und Wunden, scheuern das Böse weg. Wer die Rute schonet, der hasset seinen Sohn. Gott züchtigt jeden Sohn, den er aufnimmt. Ich schlage meinen Leib. Ich bläue meinen Leib. Das heißt eigentlich nach dem Urtext, Ich gebe ihm mit der Faust einen Schlag um das Auge, dass er betäubt umfällt. Mein Leib, meinen Körper, meine Triebe. Auf dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Davon weiß der moderne Mensch und der moderne Christ nichts mehr. Von diesem den Tod geben, von diesem Blöden. Meine Freunde, wir sind Gezüchtigte, wie ungezogene Kinder und wie Verbrecher behandelte. Und so behandelt es auch die Welt. Mit den Frommen, wenn einer fromm ist, muss er sich alles gefallen lassen. Wenn sie fromm sein wollen, dann müssen wir die Hälfte von ihrem Vermögen geben. Das ist alles gefallen lassen. Das meint die Welt. Und wie ein Verbrecher behandelt wird. Wir sind die Störenfriede in der Welt. In der Welt, da will man leben und genießen. Da kommen diese Mucker und Tierdisten und sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Was ist da dabei in Fastnacht, wenn man mal alles ablegen kann? Und was werden die an Volksfesten und an Fastnachten am Rhein, was werden da die Frommen hergenommen? Diese Heuchler, diese Mucker, diese Pietisten, die einem das bisschen Lebensfreude nehmen wollen, was man noch hat. Jetzt sagten die Leute, ja, also Fastnacht, dann will ich mal ganz machen, was ich will und alles genießen, was ich will. Nein, Fastnacht lasse ich mir nicht nehmen. Da werden die Leute wild. Mainz, Köln, Frankfurt, Worms und so weiter. Meine Freunde, wir sind Gezüchtigte, werden als Verbrecher betrachtet, weil wir diese Leute nicht in ihrem bösen Leben und Sünden unterstützen. Und werden aber nicht getötet, werden nicht hingerichtet. Man kann uns innerlich nicht umstellen. Man kann nicht von uns verlangen, dass wir schwarz-weiß und weiß-schwarz nennen. Geht nicht. Wir werden sagen, das sagt Gottes Wort, das sagt die Schrift. Und bleiben darauf stehen. Und wenn es das Leben kostet, dann soll es das Leben kosten. Sag ja nicht, er hat gut reden davon. Sag das ja nicht. Sonst erzähle ich euch mal ein bisschen aus unserem Hungerlager, was wir Gläubigen da erlebt haben. Wie wir uns Gott zum Opfer geweiht haben, wir sind bereit, nach Sibirien zu gehen. Wir sind bereit, als Zwangsarbeiter zur Fremdenlegion nach Nordafrika bestellt zu werden und zu sterben. Wir sind bereit, wenn Gott dafür uns eine Erweckung schenkt. Haben wir Gott gelobt. Das muss man mal erlebt haben. Man kann uns nicht hinrichten. Das Leben in uns kann man nicht töten. Kann uns doch der Tod nicht töten. Denn er reißt unseren Geist aus vieltausend Nöten. Meine Brüder, das ist die Spannung, in der wir stehen. Als Gezüchtigte und nicht getötet. Jetzt kommt die fünfte, sechste und siebte Spannung noch. Die fünfte Spannung lautet, als die Traurigen, das Wort heißt getrübt oder geärgert oder beunruhigt oder gekränkt. Und die allzeit sich freuen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist nach unserem menschlichen Denken Blödsinn. Wenn einer traurig ist, betrübt und gekränkt und geärgert und unruhig und voll Angst und Not und Furcht und Zittern, da kann der sich doch nicht fortwährend freuen. Doch, das kann man. Du kannst dich, Brüder und Schwestern in Christus, in den tiefsten Ängsten freuen. Ich hab mal von einem Mann gelesen. Du hast vielleicht auch schon gelesen. Da war ein hoher Akademiker und hat seinen akademischen Beruf ausgewählt und hat den Herrn Jesus verkündet. Da wurde er auch eines Tages ins Gefängnis geworfen. Gepeitscht, Kleider abgerissen, nichts zu essen, mit Wunden und Striemen. Und da lag er im Gefängnis. Die Hände und die Füße wurden eingeschraubt in einen Stock und die Hände wurden angeschmiedet an die Wand. Und da hat dieser Mann, hat noch einen Begleiter gehabt, der hat dann gesagt, wir singen jetzt ein Loblied. Und dieses Loblied hat bewirkt, dass die Mauern umfielen. Dass die Mauer, habt ihr auch mal von dem Mann gehört?
Ja.
Wie hieß denn der? War der Apostel Paulus in Philippi. Ja. Der Apostel Paulus in Philippi. Ja. Wir müssen manchmal die biblischen Geschichten so erzählen, wie es eben tat, dass wir aufmerksam sagen, dass wir was Unerhörtes. Meine Freunde, wir sind die Traurigen und allezeit glücklich. Man kann in sich Traurigkeit haben. Und Paulus sagt, er hat unablässige Traurigkeit über sein Volk Israel. Und dann sagt er, ich freue mich in dem Herrn alle Zeit. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Man kann also traurig sein über sein Volk, über seine Familie, über sein Fleisch, über sein Versagen, über seine Armseligkeit, über seine mangelnde Kraft, über seinen mangelnden Mut und kann doch im Geiste frohlocken, jauchzen und anreden. Das kann man. Das ist ein tiefes Geheimnis. Und diese Spannung müssen wir lernen, ist sowohl als auch. Du bist nach Hause. Nein, wir sind alle miteinander, ohne Ausnahme, armselige Köpfe in uns. Und haben in unserem Beruf, in unseren Familien, in unserem Leibesleben, in unseren Nerven, haben wir allerlei Gebrechen und Ängste und Nöte und Schwachheiten und Torheiten. Ach, was sind wir in der armen Gesellschaft? Eine jämmerliche Bande. Aber, in Christo können wir uns allezeit freuen und sind vollkommen in uns sind wir vollkommen, in uns sind wir unvollkommen. In uns haben wir Leid, aber in ihm haben wir Freude. Und das muss man beides lernen und das muss man durch den Glauben unter einen Hut bringen. Oder wie ich vorhin sagte, in die Synthese bringen, in die Zusammengehörigkeit. Das ist Nummer 5. Und dann kommt Nummer 6. Wir sind armselige Bettler. Heißt das wörtlich. Armselige Bettler. Und sind doch Plutokraten göttlicher Reichtümer. Ich will euch das sagen auf Deutsch, was das heißt. Ein Plutokrat ist einer, der herrscht, dadurch, dass er Reichtum hat. Ein Plutokrat. Früher hat man als Eingang seine Kolonie noch nicht verloren hatte, haben die Nazis gesagt, das sind die Plutokraten, die herrschen, weil sie so viele Kolonien und Reichtümer haben. Und wir Deutschen, wir haben keine Kolonien und haben nichts. Und jetzt wollen wir auch wieder reich werden und groß und stolz in das erste Volk der Erde, Deutschland, die war alles. Und heute wird uns Deutschland und morgen die ganze Welt, haben gesungen, kleine Lauter, 10 Jahre, 11 Jahre. Meine Lieben, wir sind beides, wir sind armselige Bettler. Wir sagen, oh Gott, gib mir das und tue das und bewahre mich davor und hilf dem und hilf jenem und gib mir die Kraft, dass ich das ausführen kann und gib mir den Mut, dass ich, und die Herzensfreude, dass ich diesen Dienst tun kann. Du weißt, ich bin von Natur aus ein Faulpelz und bin müde und bin, ach, so weit, ach Herr. Und so bitteln wir leben von lauter Bettelei. Wir leben von lauter Bettelei. Wir lassen uns von unserem Gott alles schenken. Sagen, ich habe nichts und ich weiß nichts und ich bin nicht und ich kann nicht. Ja, das sagen wir. Habe ich oft gesagt, diese 4 Sachen. Ich habe nichts, ich weiß nichts, ich bin nicht und ich kann nicht. Ich bin armer Bettler. Aber du bist so reich, Vater, du bist so reich. Und hast in deinem Sohn in so viel gezeigt. Und im Geiste haben wir Reichtümer empfangen. Und in der Seele haben wir deine Reichtümer geschmeckt. Bis hinein in unseren Körper haben wir deine Kräfte geschmeckt. Oh Gott, lass sie uns zuströmen. Stunde um Stunde gib mir deine Ruhe. Fließ deine Kraft, ströme deine Kraft deinem Reichtum hier zu. Wir sind Bettler in uns. Wir sind arme Bettler, wir haben gar nichts. Wir erbitten alles von Gott. Lass uns alles schenken. Alle Bettler. Aber wir machen viel reich, steht hier. Als arme oder armselige Bettler, die viel reich machen. Plutokraten. Das heißt, wir können mit den Reichtümern Gottes üben wir eine Herrschaft aus. Wir können mit Menschen sprechen und können sie der Gewalt des Satans entreißen, indem wir sagen, weißt du, dass Jesus der Sieger ist, dass er auf Golgatha den Feind besiegt hat? Weißt du, dass du deinem Jammer, in deiner Armut, in deiner Not, in deiner Sünde, in deiner Willenslosigkeit, und in deiner Gebundenheit, da brauchst du gar nicht drin zu bleiben, du kannst reich und froh werden. Siehe mal, der Herr hat mich auch befreit. Er hat mich so froh, so unsagbar froh gemacht. Und diesen Reichtum, den kannst auch du haben. Und so können wir andere reich machen, indem wir in die Botschaft von Jesus ins Herz hineinsagen oder hineinsingen oder hineinschreiben, wenn wir hineinbringen wollen. Ja, das können wir. Beides zugleich. Wir sind armselige Bettler und sind doch Reichmacher mit göttlichen Reichtümern. Und dann kommt das Letzte, das Siebte, das will ich auch noch sagen. Wir sind Besitzlose, heißt das Wort eigentlich. Besitzlose, die gar nichts ihr eigen nennen. Die alles bereit sind herzugeben und loszulassen.
Nimm, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Nehmen Sie dein Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib. Lass fahren dahin. Sie haben kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Also wir geben alles her. Wir geben dein Leib her, die Seele her. Wir geben uns selbst her. Wir sagen, Herr, nimm alles, nimm mich total. Wir sind tatsächlich so ansehnlich, dass wir unser eigenes Ich dahergeben. Unsere Zeit wird nicht mehr uns. Unser Geld wird nicht mehr uns, das gehört dem Herrn. Unsere Kraft gehört nicht uns, sie gehört dem Herrn. Unsere Liebe gehört nicht uns und nicht der Welt und nicht der Augenlust, der Fleischlust, dem Hof und des Lebens. Der Liebe gehört dem Herrn. Das heißt nicht, dass wir nicht auch in dieser Welt uns über das, was Gott uns schenkt, freuen dürfen. Freuen dürfen über den leuchtenden Himmel. Und freuen dürfen, dass wir Kleidung und Nahrung und Bedeckung haben. Ach, was ist das so wunderbar. Ja, das dürfen wir. Wir sind Besitzlose und haben doch alles. Wir haben alles. Wer hergibt Acker, Vieh, Vater, Mutter, Güter, wer das hätte, bekommt es hundertfältig wieder und das ewige Leben. Das hat der Herr Jesus gesagt. Hundertfältig. Ja, das ist doch unsinn, werde ich sagen. Wenn ich meine Mutter hergebe, dann bekomme ich doch keine hundert Güter dafür. Was? Was? Meine liebe Mutter ist gestorben. 86 Jahre. Ich habe sie, als sie 50 Jahre alt war, zu Jesus führen dürfen. Und mein Vater auch. Und die sind gestorben mit einem Zeugnis auf den Lippen für den Herrn. Und sind vielen zum Segen geworden. Haben viele Leute in ihrer Wohnung aufgesucht und haben ihnen von Jesus erzählt und haben mit ihnen gebetet. Meine Eltern. Ja. Ja. Also das ist doch was Wunderbares. Ja. Und seht ihr Lieben, meine Mutter ist gestorben, habe keine Mutter mehr. Meine liebe Frau ist seit 24 Jahren leidend, krank. Habe auch keine Frau mehr. Meine Kinder sind weggezogen. Habe auch keine Kinder mehr. Aber ich habe viele Mütter. Ich habe mehr als 100 Mütter. Denn ich komme in mehr als 100 verschiedene Kreise. Und überall, wo ich hinkomme, da gibt man mir zu essen, manchmal zu viel. Und da gibt man mir, was ich brauche und hat mich lieb und bewirtet mich und gibt mir ein Bett. Ich habe mehr als 100 Meter. Ja. Gretle und Lörle und wie sie alle heißen. Die beide hier, Gretle und Lörle. Ja. Meine lieben Freunde, Gott hält sein Wort buchstäblich in wunderbarer Weise. Hier nur im Anfang, aber dann einmal in der Vollendung. Wir sind, und das will ich jetzt noch einmal sagen, Besitzlose oder solche, die gar nichts zu eigen nennen, sondern alles bereit sind, loszulassen, herzugeben. Da nimm, nehme denen dein Leib, Gut, Ehre, Kunst, Himmel und Weib. Und lass fahren dahin. Wir haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das haben wir alle schon gesungen. Ja, tun wir es auch. Glauben wir es auch. Rechnen wir damit. Erleben wir das. Das ist die Frage. Und jetzt kommt das Unerhörteste, das Letzte. Jetzt führe ich euch zu einem Gipfel empor, das euch schwindelig wird. Das Letzte lautet, und alles besitzen oder leiten oder gewinnen oder bezähmen oder beherrschen oder vollenden. Das bedeutet dieses Wort. Als ich meine wissenschaftlichen griechischen Bücher aufschlug und habe dann, ich bleibe manchmal an einem Wort ein paar Stunden hängen. An einem Wort, an einem Wort. Aber dann blüht mir eine Welt auf von unsagbarer Schönheit. Und da fand ich, die alles, wir sind die Armen, also die Besitzlosen, die gar nichts mehr haben, die alles vergeben. Aber die das All leiten, gewinnen, bezähmen, beherrschen und vollenden. Das machen wir mit dem Weltall. Das machte mal Israel mit den Nationen auf der neuen Erde, im tausendjährigen Reich. Israel. Aber wir machen das in den Höhen der Himmel, in den Tiefen und Gefängnissen der Verdammten und Verlorenen. Da werden wir sie alle leiten, gewinnen, bezähmen, beherrschen und vollenden. Alle Verheißungen Gottes werden ausgeführt durch uns. Sind wir die Elendesten und Ärmsten oder sind wir die Reichsten und Begnadeten? Was sind wir denn? Beide. Brüder. Schwestern, das erfasst im Glauben, indem er in der Schrift forscht, ob es sich also verhält, und es verhält sich also,
und indem ihr dafür lobt und dankt von ganzem Herzen. Und da seht ihr im Geist einen neuen Himmel und eine neue Erde.